Liebe Gemeinde, ob hier in der Kirche oder an den Lautsprechern, wenn ihr im Internet das gesehen habt, den Aufruf zur Predigt, dann auch natürlich die Punkte und die Überschrift freiwillig auf dem Prüfstand Jahwes. Ihr haltet diesen Zettel in euren Händen und kennt die Punkte. Wenn ich auf dem Prüfstand muss oder gehe oder zu einer Vorsorgeuntersuchung, dann ist immer der andere, der die Untersuchung durchführt, mir überlegen. Dann weiß der bis ins Detail, wo er gucken, klopfen und horchen muss. So ist es in der Vorsorgeuntersuchung und so ist es auch, wenn wir unserem Auto zum TÜV fahren. Dann weiß der genau, das Auto ist so und so alt und die Schwachstellen liegen da oder dort. Das ist für einige nicht angenehm, weil dann könnte etwas rauskommen, was man eigentlich nicht wahrhaben möchte. Aber auf der anderen Seite ist es auch tröstlich zu wissen, wenn dadurch Unfälle vermieden werden, beziehungsweise unnötige Schmerzen nicht auftreten müssen. Und bevor ich gleich zu dem Prüfstand Gottes möchte, möchte ich uns mit dem Wort Gottes vertraut machen, in dem Glauben, dass Gott der Schöpfer ist von uns. Und wenn er der Schöpfer ist, dann weiß der ganz genau, wie wir ticken, wo bei uns die Mängel sind und er will sie natürlich in seiner friedvollen Art beheben. Und dazu soll auch dieser Gottesdienst dienen. Aber bevor ich die Verse lese, die Sie ja schon alle kennen, möchte ich Sie noch einmal bitten, Gemeinde oder da, wo zugeschaltet, aufzustehen und die Nummer 838 gemeinsam mit mir lesen. Das sind Auszüge aus dem Psalm 139. Ich werde die vorgerückten Verse lesen und Sie als Gemeinde als Antwort immer die nachgerückten. 838, also im Wechsel dem Psalm in seinen kurzen Wiedergabe. Das sind die Verse 1 bis 18, 23 und 24. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, spräche ich Finsternis, möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Die Gemeinde darf sich wieder setzen. Dieser Psalm, den kennen viele schon, lehrt uns über die Allwissenheit Gottes, er lehrt uns über die Allgegenwart Gottes, über seine Weisheit und natürlich auch über seine Heiligkeit. Und ich möchte mich jetzt heute in dieser Predigt nur auf diese letzten zwei Verse konzentrieren, die Sie aufgeschrieben haben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und dann die Gliederung freiwillig auf dem Prüfstand Jahwes. Erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich, beobachte mich und leite mich. Nun hatte ich das ja schon im Vorfeld gesagt, ich hoffe, dass mein Professor in Homiletik heute nicht zugeschaltet ist. Ich möchte nämlich zu jedem dieser fünf Punkte einen biblischen Beleg geben, wie das sein kann. Das ist, unter Theologen gesagt, eine Sprungbrettpredigt und ich will das auch nie wieder tun, aber heute möchte ich es einmal, um die Bibel oder die Schrift mit der Schrift auszulegen. Es ist schwer, wenn wir immer wieder Bilder aus der Politik oder Wirtschaft nehmen, da muss man immer vieles zurechtbringen, aber in der Schrift finden wir eben diese Geschichten, die uns helfen, was es bedeutet, im Alltag sich von Gott unterbrechen zu lassen. Der Wochentag ist nicht genannt, als Gott Samuel rief, und der Wochentag wird uns auch nicht genannt, als das Gespräch mit Petrus und Jesus war. Ich gehe davon aus, dass es an einem Alltag war, an einem gewöhnlichen Tag, in einer Situation der Begegnung, dass Gott da gesprochen hat. Und wenn wir auch die anderen Berufungsgeschichten lesen, ob das jetzt bei Mose ist oder Jesaja, dann haben wir immer wieder den Eindruck, als wenn Gott in den Alltag hineinspricht. Und da müssen wir eben bereit sein, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Alle Begebenheiten, also wie gesagt, sind nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist vielleicht, dass Gott selber die Menschen ruft und dass Gott Menschen wieder zurückruft. Der erste Punkt, erforsche mich, ist etwas von dem Psalmisten selber. David hat ja diesen Psalm 139 geschrieben. Und er sagt sehr mutig, erforsche mich, Gott. Damit jetzt hier kein falscher Zungenschlag entsteht, es war nicht in der Selbstgerechtigkeit, wie wir das manchmal hören oder kennen, ha, schau mal, ist denn bei mir irgendwas falsch? Nein, so war es nicht. Es war in Demut, in der Erkenntnis, dass Gott uns viel besser kennt als wir selber. Das war die Haltung, nicht Gott kann mit mir zufrieden sein, so ein Schlimmling bin ich nicht. Das ist meilenweit entfernt, das ist diametral entgegengesetzt. David weiß, dass Jahwe ihn besser kennt als er selber. Und er möchte transparent vor Gott leben. Ich kann das belegen, weil in einem anderen Gebet, David sagt in 1. Chronik 29, 17, da sagt er, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Das ist diese Transparenz, dass wir uns so verhalten können, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dass es da keine Heimlichkeiten gibt. Aufrichtigkeit ist ihnen angenehm. Natürlich, das Gegenteil wäre Heuchelei. Aber die Aufrichtigkeit. Oder im Psalm 7, Vers 4 bis 5 schreibt er, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Und dann heißt es, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Natürlich muss ich mir diese Frage stellen, Was sieht der Herr jetzt, wenn er vom Himmel schaut? In meinem Herzen. Was sieht der Herr jetzt, wenn er vom Himmel schaut? In meine Seele. Was sieht der Herr jetzt, wenn er vom Himmel schaut und mich so prüfend ansieht? Selbstverständlich dürfen wir die Annehmlichkeiten des Alltags genießen, die uns zur Verfügung stehen. Es geht auch im Christentum nicht um Askese. Aber wenn wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten dafür einsetzen, dass wir anderen Menschen gefallen wollen, dann weichen wir von der Schrift ab. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Wir haben im zweiten Gebot das Wort: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Gott möchte nicht, dass wir unser Leben teilen mit vielen Dingen oder aufteilen in vielen Dingen. Gott möchte unser ungeteiltes Herz. Und Gott möchte auch uns unterbrechen, wenn wir auf dem Irrweg sind, wenn sich Dinge eingeschlichen haben aus der Tradition, vielleicht sogar aus einer guten Tradition. Auch ein ruhiges Gewissen kann ein irrendes Gewissen sein. Der Pharisäer Saul wollte Gott dienen und verfolgte doch dabei den Herrn selbst. Saul musste diese Worte hören: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und später sagt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, schreibt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Er war hochmotiviert, das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, aber er war auf dem Irrweg. Und das ist bezeichnend, jetzt haben wir Samuel gehört, Herr ruft Samuel, der Herr spricht zu Petrus, Simon, des Johannes Sohn, und hier spricht er zu Saul. Und er kennt unseren Namen, das wissen wir. Er spricht also uns direkt an, nicht nur Hallo Sie, sondern er ruft uns hier mit Namen. Das heißt, wenn wir bei ihm auf dem Prüfstand stehen, dann gibt es keine Verwechslung. Dann weiß er genau, wer wir sind und was wir zu bringen haben. Er legt unsere Motivation offen und möchte, dass wir unterbrechen, wenn wir gegen die Schrift arbeiten. Erkenne mein Herz. Die erste Frage ist natürlich klar, die man sich stellen lassen muss, wenn man da so auf dem Prüfstand steht. Brennt mein Herz noch für Jesus? Bin ich noch so motiviert, wie ich einmal war? Oder hat auch da der Alltag seine Spuren hinterlassen und mich zur Ruhe gebracht? Bin ich grundsätzlich bereit aufzustehen, wie Samuel? Müssen wir uns vorstellen, der ist dreimal zu Eli gegangen. Er sagt, nicht schon wieder, was passiert denn da? Der geht immer wieder hin, ganz gehorsam, hier bin ich. Und dann kommt Eli auf den Gedanken und sagte, Mensch, also ich rufe ihn ja gar nicht, dann ist es Herr, der Herr selber. Die Begegnung war auch für Samuel neu. Er war noch nicht eingeweiht in den Prozessionen der Offenbarung. Er wusste nicht, wie das so geht. Er war gehorsam. Er ist aufgestanden. Stehen wir auf? Sind wir grundsätzlich bereit, unsere Prioritäten zu ändern? Oder sind wir grundsätzlich bereit, uns unterbrechen zu lassen? Es gibt Situationen in unserem Leben, die können wir weder planen noch organisieren. Also zum Beispiel, dass ich heute hier stehe, das war geplant. Das haben wir auch organisiert. Aber dass jetzt eine Erkältung dazwischen kommt, das stand nicht im Terminkalender. Und so gibt es viele Dinge im Alltag, wo man einfach feststellen kann, ach ja, und das auch noch. Ich möchte eine Geschichte uns nahebringen, die mich sehr beschäftigt. Die hat zwar mit der jetzigen Jahreszeit wenig zu tun, wird aber kommen in der Passionszeit. Und da möchte ich uns einmal das Bild stellvertretend hier von Simon von Kyrene einfügen. Simon von Kyrene kommt von der Feldarbeit, will nach Hause, wahrscheinlich. Da wartet Alexander und Rufus, seine Söhne. Und er kommt von der Feldarbeit, geht in das Stadttor und da kommen die Soldaten, die Jesus gegeißelt haben. Und dann zwingen sie Simon von Kyrene, den Querbalken des Kreuzes zu tragen. Also in der Tradition war es so, wenn jemand gekreuzigt wurde, dann war der Pfahl schon vorbereitet, das Loch war da, aber der Querbalken, den trug der Delinquent selber, den musste er tragen. Da kommen also die Römer und zwingen den Simon, der ahnungslos ist, diesen Balken zu tragen. Es heißt in Markus 15, und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Wenn wir an dieser Stelle sind, dann fragen wir uns natürlich, warum das? Es gibt eigentlich nur zwei plausible Gründe. Der eine ist, der Blutverlust Jesu war so hoch, dass er einen Schwächeanfall hatte bei der Geißelung. Und er wurde geschlagen, weil wir so fies sind, weil wir so viel Schuld und Sünde haben. Also es ist außer Frage. Aber der zweite Grund könnte sein, dass sie Jesus zusätzlich verspotten wollten, als den König der Juden. Und dass der Knecht sein Kreuz tragen muss. Wird Simon also nicht aus Not, sondern aus Spott zum Nachfolger Jesu? Wir wissen es nicht genau. Aber was wir sagen können, Simon wird zum Leitbild und zum Vorbild der Nachfolge Jesu. Simon erfüllt, was wir in den Evangelien lesen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach? Und das geschah wortwörtlich. Wir lesen also im Lukas-Evangelium 23, 16, als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Er folgt Jesus mit dem Kreuz. Und wir können uns einfach vorstellen, dass man sich über Jesus lächerlich gemacht hat, dass man ihn verspottet hat. Diese Giftpfeile der Zunge. Und wenn das so war, dann wird auch Simon diesen Spott abbekommen haben. Als Loser, als Schwächling. Wahrscheinlich kam Simon als Helfer und Zeuge der Kreuzigung Jesus später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Denn wir lesen im Römerbrief von seiner Frau und von seinem Sohn. Und hier gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium etwa 50 nach Christus geschrieben wurde, war der Name bekannt. Und selbst der Apostel Paulus kennt Rufus. Es heißt in Römer 16, 13, grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter ist auch mir, Apostel Paulus, eine Mutter geworden. Auf dem Weg zum Kreuz lesen wir nichts über die Jünger. Keiner tat diesen letzten Liebesdienst und war bei Jesus. Und keiner von den Jüngern trug das Kreuz für Jesus. Und keiner drängte ihn, keiner war bereit, sich von Jesus und für Jesus unterbrechen zu lassen. Da musste jemand gezwungen werden, um diese Lücke zu schließen. Ich habe mich natürlich gefragt bei der Vorbereitung, wo wäre ich gewesen? Wo hätte ich mich versteckt, damit ich nicht verspottet würde? Der Apostel Petrus, der später noch eine besondere Rolle in der Kirchengeschichte und ersten Gemeindegründung spielt, erkennt diese Tragik später und ermutigt andere Menschen, andere Christen in der Verfolgung und sagt, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Christsein ist kein Spaziergang, das ist kein Wochenendhobby, das ist Aufopferung. Und wenn sie Jesus verspottet haben und verschmäht haben, dem man nichts Negatives nachweisen konnte, wie viel mehr uns? Darauf müssen wir vorbereitet sein. Ich komme zum dritten Punkt. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Hier geht es nicht um eine Selbstprüfung. Da kommen wir immer gut bei weg. Wenn wir uns selbst prüfen, angemessen unserer Leistung, dann weichen wir oft von der Realität ab. Wir erleben im Alltag, dass diese Fremdwahrnehmung gestört ist. Im Übrigen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einmal nachlesen. Im Internet gibt es von Pater Pius Kirchgesser ein Gedicht, Seg nicht ab vom Kreuz, ist ganz bekannt und herrlich zu lesen. Da kommt nämlich auch diese Prüfung, wo ein Wanderer, ein Pilger auf dem Weg ist und irgendwann wird ihm das Kreuz zu schwer. Und dann nimmt er eine Säge, sägt ein Stück ab und dann geht es viel leichter und auch viel schneller und bequemer. Und dann sieht er sein Ziel, aber das Problem ist, dass an dem Ziel ein Graben ist. Da muss er das Kreuz drüber legen, aber es ist zu kurz. Er hat ein Stück vom Kreuz abgesägt. Und dann kommt ein anderer, legt das Kreuz drüber, geht rein in die Stadt, dann denkt er, okay, ich hinterher. Und dann bricht das Kreuz zusammen und er fällt und wird in dem Augenblick wach. Könnt ihr einmal nachlesen, was es bedeutet, prüfe mich. Aber ich möchte hier eine ganz andere Geschichte lesen. Ihr habt heute schon gemerkt, dass ich mich gerne mit den Namen aufhalte. Wir haben von Samuel gesprochen. Wir haben natürlich auch gerade von David gesprochen, wir haben von Simon gesprochen, wir haben von den Söhnen Alexander und Rufus gesprochen. Da möchte ich euch noch ein paar Namen dabei bringen. Abraham und Isaac. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns beim Namen ruft und dass er uns bei unserem Namen kennt. Das ist was ganz Persönliches, das ist nichts Theoretisches. Gott kennt den Namen. Ich könnte sogar in der Apostelgeschichte nachweisen, dass Gott unsere Straßennamen kennt. Kennt ihr auch. Abraham hatte eine Prüfung zu bestehen. Er empfing von Gott den Auftrag, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Nun hatte er Isaak nach einer Verheißung empfangen und er hatte ihn so richtig lieb. Also ich glaube, dass Isaak, wenn er heute leben würde, alle Spielzeuge haben könnte, von Modelleisenbahnen angefangen bis zum letzten Teil, was er brauchen würde. Isaak hatte wirklich keinen Mangel. Und jetzt kommt diese Prüfungsgeschichte, dass Gott sagt, opfer ihn mir, gib ihn mir zurück. Da haben wir auch wieder die Situation, dass sich Abraham in seinem Alltag von Gott unterbrechen lassen muss. Aber auch Isaak muss sich unterbrechen lassen. Es heißt in 1. Mose 22, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham zieht in seinem tatbereiten Glauben gleich am nächsten Morgen los, nimmt alles mit. Holz, Messer, natürlich auch Isaak ist dabei. Und nach drei Tagen, stellt Isaak dem Vater Abraham die Prüfungsfrage. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Was muss das wehgetan haben? Und ich möchte nochmal deutlich machen, nach 3 Tagen, nicht nach einer Viertelstunde, wie oft mag Abraham in Versuchung gewesen sein, eine Ausrede zu erfinden, warum es nicht klappen könnte? Vielleicht nach dem ersten Nacht sagen können, ach weißt du was, ich habe Kopfschmerzen, mir geht's nicht gut, lass uns wieder zurückgehen. Alles gut, gehen wir zurück. Oder nach 2 Tagen, ich habe so Magenkrämpfe, ich glaube, ich muss zurück, meine Nieren tun weh, ich weiß nicht gerade, was wir machen sollen, lass uns mal zurückgehen. Ja, zurückgehen. Aber nach 3 Tagen, wie mag Abraham seinen Sohn Isaak angesehen haben, den er lieb hatte? Der Einzige. Ohne den Hebräerbrief würde diese Frage offen bleiben. Aber der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 11, er, Abraham, dachte, Gott kann auch von Toten auferwecken. Also Abraham glaubte felsenfest, dass wenn er Isaak opfert, wortwörtlich, könnte Gott ihn von den Toten zurückholen. In einer anderen Form, wie es später Jesus bei Lazarus tat. Eine eisenharte Prüfung. Prüfe mich. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir so beten, wenn wir so in den Alltag gehen, dass wir uns nicht überschätzen, dass wir uns nicht selber überfordern, sondern dass wir es wirklich unter dem Segen Gottes tun können. Eine Prüfung ist nur realistisch, wenn ich sie bestehen kann. Es wäre theoretisch zu sagen, ich setze mich jetzt in eine Straßenbahn und jag damit Tauben. Ich kann das nicht. Ich bin kein Straßenbahnfahrer. Ich kann das nicht. Also ich weiß aber, dass bei der BSAG sowas gibt, dass einige auf gewissen Strecken genau wissen, wo die Tauben sind und versuchen sie zu kitschen. Ich habe das in Afrika auch schon mit dem Auto getan. Ich habe Vögel gejagt mit dem Auto. Ich habe sie meistens nicht gekriegt. Eine Prüfung ist nur das oder wertvoll, wenn ich es auch tun kann. Wenn es über dem hinaus ist, ist es keine Prüfung. Auch die Versuchung Jesu. Das war wirklich eine Prüfung, weil Jesus hätte auf all dem, was Satan ihm vorgegeben hat, hätte er antworten können, hätte es tun können. Ich kann es nicht tun. Deswegen ist es für mich nicht unrealistisch. Und bei allen Prüfungen, die wir in unserem Leben haben, geht es nicht darum, dass Gott weiß, wie wir reagieren. Es geht bei den Prüfungen darum, dass ich zur Kenntnis nehme, wo meine Schwachstellen sind, wo meine Beulen sind, wo meine Probleme liegen. Es geht darum, wie habe ich reagiert unter Stress? Oder wie würde ich reagieren, wenn das und das zutrifft? Und diese Erkenntnis, die wir dabei gewinnen, soll uns helfen, vorsichtiger zu sein, zurückzurudern, demütig bleiben. Natürlich kenne ich meine eigenen Prüfungen nicht, die noch vor mir stehen, geschweige deine. Aber ich denke, im Psalm 139 haben wir hier Mut, uns Jahwe anzuvertrauen. Er weiß eh alles. Und wenn wir vor ihm nicht fliehen können, dann sollen wir uns vor ihm beugen, weil wir wissen dürfen, er meint es gut. Oder auch grundsätzlich bereit sein, zuzugeben, dass, wo es falsch gelaufen ist, auch wenn es wehtut. Am Ende lebt es sich einfacher. Wir werden immer wieder Menschen treffen, die uns kennen. Dann brauchen wir uns nicht verstellen oder irgendeiner anderen Form sein, sondern wir können wirklich so sein, wie wir sind. Und wenn es da noch Baustellen gibt, wo sich Dinge ändern müssen, dann dürfen wir das Gott anbefehlen. Beobachte mich. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Weil Gott uns kennt und weil Gott uns liebt, gibt er uns nicht auf. Jesus prophezeit Petrus eine leitende Aufgabe im Zeitalter der Gemeinde. Und er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aber noch ist Petrus weit davon entfernt, diese Aufgabe zu stemmen. Noch baut Petrus auf eigener Stärke und er sagt voller Emotion an einer Stelle, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Soweit zur Realität und Selbsteinschätzung. Im Matthäusevangelium lesen wir da was Interessantes. Auch so fängt es an, Petrus widersprach ihn, selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich niemals. Und Jesus antwortete, ich versichere dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagt Petrus, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Und jetzt kommt's. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Ja, und wo waren sie? Was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Und nachdem der Hahn gekräht hat, da treffen sich die Blicke. Der Herr wandte sich und sah Petrus an. Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zuvor gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und das ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Versagt haben beide. Aber Judas sah keinen anderen Ausweg und er stürzt sich den Hang hinab, sodass die Eingeweide sich verteilten. Petrus sah den Anker. Er sah, dass er auf bösem Wege war. Er sah, dass er versagt hat. Und das ist der Punkt. Diese Erkenntnis des Versagens ließ Petrus später zum Apostel Petrus werden, der dann wirklich als Gemeindeleiter Verantwortung übernehmen konnte. Natürlich wissen wir, dass auch Jesus für ihn gebetet hat. Simon, Simon, der Satan hat euer Begehr zu sieben, aber ich habe dich für dich gebetet, dass du dereinst stärkst deine Brüder. Das ist auch unsere Aufgabe. Wenn wir den Weg gefunden haben und wenn wir mit Jesus gehen, dann ist unsere Aufgabe, die anderen zu stärken, zu helfen, zu unterstützen und mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen. Der böse Weg, von dem hier dieser Punkt spricht, ist der Weg des Unglaubens. Der böse Weg, das ist der Weg des Stolzes, der Selbstsucht. Aber der böse Weg ist auch die geistliche Faulheit, die Nachlässigkeit in meinem Gebetsleben, die Nachlässigkeit in meiner Bibellese. Und all diese Wege führen in das Leid und sie führen zur Verunehrung unseres Gottes. Ich komme zum letzten Punkt, leite mich. Leite mich auf ewigen Wege. Das ist sicherlich der Punkt, wo ich am meisten Bibelreferenzen habe und hätte. Es ist der Weg, der unzählig begleitet wird, der uns zum Ziel führt. Und wir werden in diese Wahl mit hineingenommen, wie wir uns entscheiden möchten. Ein Stück weit können wir selbst für uns entscheiden. Und wie der Weg ist, das wird verkürzt und deutlich im Psalm 1 vorgestellt. Der Unterschied zwischen den Spöttern und den Gottesfürchtigen liegt nur darin, dass die Spötter sich darüber lustig machen, was uns heilig ist. Das tut weh. Das tut weh. Im Psalm 1, ich lese nur die Verse 1 bis 3, heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Liebe Geschwister, mir ist sehr bewusst, dass ich euch heute sehr viel zugemutet habe mit diesen verschiedenen Bildern, mit diesen verschiedenen Namen. Bei mir ist es ein Anliegen zu verstehen, dass Psalm 139 wahr ist. Ich sitze oder stehe, Gott weiß das. Und er versteht auch meine Gedanken von Ferne. Und wenn das so ist, dann kann ich ihm auch das anvertrauen, was er ohnehin weiß. Wir wissen, dass er gebetet sein will. Er weiß es. Und trotzdem möchte er mit seinem Kind kommunizieren. Er möchte hören, was uns bewegt. Eltern wissen auch oft, wo die Schwachstelle ist. Eltern wissen von Klassenarbeiten, die geschrieben werden. Und die haben auch ein Gespür dafür, wenn die Kinder zurückkommen, ob das so war, wie es sein könnte. Aber die Eltern werden nicht immer fragen, wie ist es gelaufen. Vielleicht lassen die Eltern uns ein wenig in Ruhe und möchten, dass wir zu ihnen kommen. Es ist einfach, mit einer 1 oder 2 nach vorne zu treten. Aber wenn jetzt die Zeugnisse kommen und es sieht nicht so gut aus, dann wissen sie, es muss offenbar werden, früher oder später. Also gehe ich gleich hin und sage, wie es gelaufen ist. Ich weiß nicht, an was für einem Beispiel du oder sie gedanklich hängen geblieben sind. Vielleicht an keinem, vielleicht an allen, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, es ist eins deutlich geworden. Es besteht Bedarf, dass wir uns von Gott unterbrechen lassen. Wenn wir uns nicht unterbrechen lassen, auch eine Entscheidung, dann müssen wir damit leben, dass er uns dereinst unterbrechen wird. Irgendwann wird er uns rufen, bei unserem Namen, dann müssen wir Rechenschaft geben für das, was wir wussten und was wir nicht umgesetzt haben. Freiwillig auf dem Prüfstand Jahwes. Erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich, beobachte mich, leite mich. Ich möchte diese beiden Verse noch abschließend lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.